Und dieser Markt hat jeden Tag Tausende von Autobewegungen. Und es gab keinen Marktführer, keine Börse dafür, kein System, keine Software, die sich diese Autohersteller bedient hätten, außer Dinge, die sie irgendwie selber gemacht haben.
Genau, es gab so ein paar rudimentäre Vergabeplattformen. Das waren E-Mail-Verteiler. Das war das ungefähr das Fortschrittliche, was es da gab.
Wahnsinn.
Und dafür haben wir versucht, eine Lösung zu finden, um das Ganze zu orchestrieren.
Und du hast ja auch gesagt, dieses Modell so in sich geschlossen, das machen eigentlich nur wir heute auf dem Niveau.
Richtig.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist der Felix Müller, CEO und Gründer der OnLogist GmbH. Sein erstes Unternehmen, freiminuten.de, war eine der ersten Investitionen von Pro7 Sat.1. Damit hat er aber eine ordentliche Bruchlandung hingelegt. Danach hat er angefangen, Kundenprobleme zu lösen und hat das Tinder für Autoüberführung gebaut. Das heißt, er ist heute Europas größter Autoüberführer mit 400.000 Bewegungen im Jahr. Die macht er unter anderem für Finn, für Sixt oder auch für Europcar. Er sagt, Unternehmer sein heißt vor allem Probleme zu lösen. Und ich bin gespannt auf die Folge mit ihm. Herzlich willkommen, Felix.
Vielen Dank für deine Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Kannst du ganz kurz was zu dir privat sagen?
Felix Müller, 42 Jahre, komme aus Hamburg, gebürtig aus Hamburg, habe einen kleinen Sohn mit 6 Jahren und ja, bin Unternehmer im Bereich Kfz-Logistik.
Ja, und Unternehmer durch und durch, das habe ich im Vorgespräch schon festgestellt.
Ja.
Was macht die OnLogist GmbH?
Die OnLogist GmbH kümmert sich darum, dass Autos überführt werden. Das bedeutet, auf eigener Achse, also ein Fahrer sich in ein Auto setzt und ein Auto für zum Beispiel einen Autovermieter oder eine Leasinggesellschaft von einem Platz zum anderen überführt.
Okay, das heißt, ihr seid irgendwie das Tinder für Autoüberführungen, könnte man sagen.
Genau, wir sind Matchmaker zwischen dem Dienstleister, dem Fahrdienst und dem Auftraggeber. Mittlerweile über 18.000 registrierte und geprüfte Fahrer oder Fahrdienste und mehrere hunderttausend Fahrten, du hast gesagt 400.000 Fahrten im Moment pro Jahr, die von A nach B überführt werden. In gefahrener Variante.
Okay, das macht ihr in großen Teilen Westeuropas, ne?
Genau, wir machen es europaweit. Okay. Gestartet haben wir in Deutschland, Österreich, Schweiz, sind mittlerweile aber in 6 Ländern, in Spanien, Portugal und seit diesem Jahr auch in Frankreich, haben aber schon immer Cross-Border, also Überführung vermittelt an Fahrdienste in alle europäischen Länder.
Okay, und wir hatten es ja eingangs, hatte ich schon kurz erwähnt, so Sixt und Co. sind eure Kunden. Das macht ihr heute wenig im B2C-Bereich. Also wenn Markus irgendwo ein Auto liest, bei Audi in München zum Beispiel, dann fahrt ihr nicht für mich los und holt mein Auto nach Berlin. Aber wenn jetzt Sixt irgendwie Autos von A nach B bringen muss, wenn Finn sagt, unsere Autos ist 3 oder 6 Monate, Leasing ist jetzt um, die müssen abgeholt werden, dann wärt ihr ein Ansprechpartner.
Genau, wir sind ein reines B2B-Produkt aktuell. Wir haben auch eine Sparte B2C, da kommen wir vielleicht später noch zu. B2B bedeutet große Kunden mit großen Flotten, die große Volumina von Autos. Manche Kunden verschieben über 10.000 Autos im Monat nur über unsere Plattform. Das bedeutet, diese Software ist natürlich auch sehr groß in deren Systeme integriert und das würde sich jetzt nicht für einen Privatkunden lohnen. Der Marktplatz, das ist der Kern und das Herz von OnLogist.
Okay, das macht ihr mit 30.000, 40.000 Autos pro Monat.
Genau.
Und jedes Mal fährt da heute irgendjemand los, um das Auto zu holen. Also wenn ich in der Deutschen Bahn jemanden treffe, der sagt, ich hole ein Auto aus Hamburg, das könnte jemand sein, der von euch den Auftrag dazu bekommen hat.
Absolut. Also wann immer ich auch einen Mietwagen auf der Autobahn sehe, denke ich eher daran, dass es vielleicht kein Privatkunde ist, der es gemietet hat, sondern es ist ein Fahrer, der über die Plattform diesen Auftrag bekommen hat und das Auto wo auch immer hin transferiert.
Und ihr seid aber dabei Asset Light, nicht Asset Heavy, ihr habt keine eigenen Fahrer, ihr habt keine eigenen Fahrzeuge oder irgendwas anderes.
Genau.
Ihr seid eine Plattform.
Wir sind eine SaaS-Plattform, wir sind eine Software, wir sind ein reiner digitaler Anbieter, der diese gesamte Fahrzeuglogistik orchestriert, der den Fahrten-Matchmaking, wie du gesagt hast, Tinder zwischen dem Auftraggeber und dem Dienstleister, die Preisfindung enabled, danach die gesamte Durchführung begleitet, überwacht, Protokollierung, Mobile-App für den Fahrer. Am Ende natürlich den ganzen Abrechnungsprüfprozess bis hin zur finalen Begleichen der Rechnung vom Auftraggeber an den Dienstleister.
Okay, also krass, ein komplett eigenes Ökosystem.
Komplett.
Und Europas für eine Plattform, wie lange macht ihr es jetzt?
Seit knapp 12 Jahren. 12 Jahre sind wir dabei.
12 Jahre zu Europas Marktführer?
Ja. Es gab sowas vorher nicht, es gibt sowas auch noch nicht, wie wir diesen Ansatz haben. Natürlich gab es immer Kfz-Logistik, natürlich gab es auch vorher uns schon Fahrer oder Fahrdienste, aber es fehlte ein Bindeglied, ein Marktplatz, wo genau diese Parteien zusammenfinden und auf einem transparenten Marktplatz dann sich tummeln können und die Fahrten annehmen.
Krass. Also du bist ja einen Ticken jünger als ich, 2 Jahre, ein paar Wochen, 3 Jahre, habe ich gerade festgestellt. Du bist ja eigentlich ein Digitalo irgendwie, ne? Ja. Du kommst ja aus meiner Generation. Wolltest du schon immer Unternehmer werden? Kommst du aus dem Unternehmerhaushalt oder ist das quasi...
Also mein Vater war früher Unternehmer, bin aber jetzt nicht unternehmerisch aufgewachsen.
Ja.
Viele meiner Freunde aus dem Hamburger Bereich waren Unternehmer und ich wollte immer Unternehmer werden.
Ja.
Ja, das stand eigentlich immer bei mir auf der Agenda, um etwas Eigenes zu erschaffen, etwas Eigenes kreieren zu können. Und natürlich den Hamburg als klassisches Unternehmer, durch Reedereien, durch verschiedenste Firmen, die man in Hamburg kennt, war das schon ein bisschen prägend, wollte ich sagen, ja.
Okay, was hast du denn gelernt? Also ich meine,
Habe ich was gelernt. Ich war in Maastricht und habe dort Finance, also BWL mit Finance Major studiert. Wäre da normalerweise in diese Karriere Investmentbanker gerutscht. Das war aber so gar nicht meine Welt, wo ich sein wollte. Die Materie fand ich spannend und bin danach über Umwege musste ich wieder zurück nach Hamburg und war bei Unilever als Trainee, die dann wiederum mich in eine ganz andere Schublade gesteckt haben und meinen, du bist Marketing. Du bist voll der Marketing-Typ. Ich habe mich hier beworben mit einem Major in Finance. Wieso? Okay, du bist Marketing-Trainee. Dann habe ich das 2 Jahre gemacht und muss auch sagen, war eine spannende Zeit. Hab da aber nochmal gemerkt, Großkonzern ist nichts für mich. Sehr viel Politik, sehr viel der da oben, die daneben, der da unten. Und das war mir zu taktisch, zu hierarchisch. Trotzdem war es eine gute Zeit. Und da habe ich schon angefangen, meinen nächsten Schritt zu planen und zu suchen, was kann ich denn machen? Was kann ich gründen? Was kann man tun? Habe mir echt so ein kleines Büchlein genommen und Notizen und bin durch die Gegend gelaufen. Und am Ende, sehr banal, habe ich in der Bar jemanden kennengelernt, der mir von was erzählt hat. Und ja, so beim Bier kommt man dann auch zu Ideen.
Wirklich? Das erste Geschäftsidee ist in der Bar quasi abends entstanden?
Genau. Dadurch habe ich auch meinen Mitgründer Moritz Pagendam bei Onlogist kennengelernt über Umwege. Mhm. Der wiederum mit unserer ersten Idee schon beschäftigt war, wo ich dann bei ihm dazugekommen bin und wir dann dadurch uns kennengelernt haben und bis heute gemeinsam die Unternehmung bestreiten.
Okay, aber euer erstes Baby war ja nicht dieser große Erfolg, den ihr heute quasi feiert.
Richtig.
Sondern ihr habt ja mit, ich glaube, freiminuten.de begonnen. Ne?
Genau.
Was hat es denn damit auf
das
sich?
Das ist natürlich lange ist es her.
Ihr müsst das erklären.
Das also Freiminuten war ein Bonusprogramm, eine Cashback-Plattform, online shoppen und frei telefonieren war der Claim. Das bedeutet, dass die Leute konnten online bei verschiedensten Shops einkaufen, sich einen Pulli bestellen über unsere freiminuten.de Plattform. Und ihr kennt ja früher dieses Cashback, dass man irgendwie Punkte bekommt, mit denen man nichts anfangen kann.
Mhm.
Mit diesen Punkten kannst du dir bei Butni oder bei Payback irgendwie einen Fußball oder eine Kaffeemaschine. Bei uns war es so, diese Punkte wurden direkt auf deine SIM-Karte geladen und dein Telefon wurde aufgeladen. Das heißt, du konntest online shoppen und frei telefonieren. Bisschen vor in der Zeit, wo natürlich die Flatrates noch nicht so präsent waren.
Ich wollte gerade sagen, das hört sich nach einer Zeit an, wo du noch pro Minute bezahlt hast oder
Richtig.
Nach Datenvolumen oder sowas, also Pre-Flatrate, was ja heute, wenn ich das meiner Tochter erzählen würde, mich angucken würde, sagen, Papa, was redest du denn, was faselst du denn, ja? Da war im Endeffekt der Deal, du kaufst bei Otto ein.
Genau.
Otto hat ein Affiliate-Programm, also quasi ein Partnerprogramm und sagen, wenn du uns einen Kunden vermittelst, gibt es 5% vom Umsatz. Und diese Provision, den Großteil davon habt ihr quasi weitergegeben und habt damit Minuten oder Datenvolumen aufgeladen und deswegen freiminuten.de. Du hast mit deinem Online-Shopping das Ganze subventioniert und konntest dann kostenlos telefonieren.
Das, was man kauft im täglichen Bedarf oder für Kleidung, damit konnte man dann frei telefonieren. Das hat eigentlich auch recht gut funktioniert am Anfang, Anklang gefunden. Wir hatten Schnittstellen zu großen Mobilfunkanbietern, wo wir direkt auf die Karten aufladen konnten. Hatten es geschafft, auch ein großes Medienunternehmen zu bekommen, dass sie Media for Equity Deal mit uns gestartet haben. Bedeutet, Werbung schalten im Gegenzug, dass sie Anteile an der Firma bekommen haben. Und ja, damit wollten wir ganz groß hinaus.
Das war ProSiebenSat.1 damals.
Das war ProSiebenSat.1,
ne?
War das da.
Ich glaube, die haben Media. Das mit Zalando gemacht. Die haben so ein billiger Mietwagen gemacht. Also da gab es ja ein paar richtig krasse Beispiele. Das war ja eine Zeit, wo TV gerade entdeckt hat, dass sie Werbeleerzeiten, dass sie irgendwas damit machen müssen. Und bevor sie die verschenken, gehen sie auf junge Startups zu, die ein gutes Geschäftsmodell haben und sagen, passt auf, wir wollen Anteile haben. Dafür senden wir Werbung für aus die Millionen Kostenwürde und laden damit die Marke auf. Das habt ihr gemacht. Also freiminuten.de lief dann bei ProSieben.
Wir haben einen eigenen Fernsehspot drehen lassen, der fand ich sehr cool war.
Ja.
Ja, das Ganze hat am Ende leider nicht funktioniert, obwohl wir natürlich nach einem Jahr dachten, das wird fliegen. Und ehrlich gesagt war es eine gute Erfahrung. Wir haben eine große Bauchlandung hingelegt. Am Ende
wegen Flatrate-Modellen und Co. Also war es der Markt?
Es dauerte zu lange. Wir waren zu kostenintensiv. Es gab Merger-Ideen zwischen zwei großen Telefonkonzernen, die dann alle, sag mal, Randprojekte erstmal auf Eis gelegt hat. Und darüber sind wir dann irgendwann einfach in Schieflage geraten. Und am Ende, ja, haben wir eine Bauchlandung gemacht. Dann sind viele natürlich aus dem Team weggegangen und am Ende waren Moritz und ich noch da, haben uns angeguckt, haben die Knie abgeklopft und gesagt, irgendwie macht es ja wahnsinnig viel Spaß, zusammenzuarbeiten und irgendwie können wir auch was. Wir wollen uns nicht wieder anstellen lassen, wir wollen weiter unternehmerisch tätig sein.
Okay.
Und so fing die Geschichte eigentlich an im zweiten Teil. Daraufhin haben wir natürlich erstmal Geld verdienen müssen. Kühlschrank voll, das war natürlich nach ein paar Monaten oder Jahren mit der ersten Unternehmung, war das alles natürlich sehr abgebrannt.
Ja.
Und dann haben wir eine Softwareagentur gegründet und haben wirklich Brot- und Buttergeschäft, alles, was wir in den Jahren gelernt haben, eine Website programmieren, eine App programmieren, einen Teamaufbau und bis hin zu, dass wir am Ende für Beiersdorf Mobile Apps entwickelt haben. Also langsam uns erstmal wieder ein bisschen auf Vordermann gebracht, um dann überhaupt auch die Möglichkeit zu haben, unternehmerisch tätig zu sein. Nämlich weitere Entscheidungen kann man ja nur treffen, wenn man eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit hat.
Könnt ihr das? Kannst du programmieren oder deinen Co-Gründer?
Nein, ich kann nicht programmieren. Wir haben aber einen Mitgesellschafter bei der Softwareagentur, Sebastian, der der beste Coder ist, den ich kenne und mit dem zusammen, auf meiner Seite bin ich eher der Konzepter, der dann die Businesswelt in ein Produkt umwandeln kann und zusammen mit Sebastian das dann auch in einen Code bringe.
Also ich sag mal, ihr hattet eine gut gehende Digitalagentur, das hat irgendwie Spaß gemacht, der Kühlschrank hat sich auch langsam wieder gefüllt.
Ja.
Und dann seid ihr, glaube ich, über ein Kundenproblem irgendwie indirekt zu dem gekommen, was ihr heute macht. Ne? Was war denn das Kundenproblem?
Das war ein Kundenproblem, für den wir eigentlich eine andere Software im Personalbereich, im Fahrerpersonalbereich entwickelt haben. Und dieser Kunde hat uns eigentlich darauf gebracht, dass es Probleme hinter Autovermietern gibt. Du kennst das, wenn ein Autovermieter eine Einwegmiete dir in Rechnung stellt. Du gibst das Auto an einem anderen Flughafen ab, als du es angenommen hast. Dann kommt eine extra Gebühr drauf.
Ja.
Ist meistens sehr teuer. Warum ist das so? Der Autovermieter muss wiederum einen Dienstleister finden, der dieses Auto wieder zurückbringt zu dem ersten Flughafen oder in eine Region, wo es wieder vermietbar ist.
Also es lässt sich, der Prozess ist nicht, der Markus landet in München und muss in Stuttgart das Auto wieder zurückgeben, dann bleibt das Auto einfach in Stuttgart und wird da weiter vermietet. Das ist nicht der Prozess, weil das Auto muss ja Geld bringen, es gehört ursprünglich nach München oder nach Stuttgart, dann wird es also wirklich immer wieder zurückgebracht.
Nicht immer, aber ganz oft.
Okay.
Manchmal haben die natürlich Glück, dass das Auto wieder vermietet wird, aber sie haben per se Aufwand. Wenn dauernd die Autos immer nach München fahren, dann sind zu viele am Münchner Flughafen oder Hamburger Hauptbahnhof, Hamburger Flughafen, diese Autos.
Okay.
Es muss ja eine Flotte immer hin und her geschoben werden, dass überall ausreichend Abdeckung ist. Und dafür werden externe Dienstleister beauftragt, die Fahrer haben, diese Autos von A nach B fahren. Und das war der Anfang von Onlogis, dass wir gesagt haben, in diesem Bereich, da müssen wir rein. Warum ist denn das so schwierig? Und da haben wir mit einer Recherche angefangen. Also ich bin wirklich zu Autovermietern gefahren, habe mich mit denen getroffen. Wir sind auch zu Dienstleistungs-GmbHs, die mit angestellten Fahrern diese Autos fahren, haben die besucht, haben uns erklären lassen, wie das Ganze so funktioniert, warum ist das so ineffizient. Und am Ende...
Also ihr seid darauf gestoßen, dass das wahnsinnig ineffiziente Prozesse mit E-Mails, Faxen und Abstimmungsthemen, Abrechnungen...
Excel-Listen wurden rumgeschickt. Excel-Listen, wo dann die Einzelnen ankreuzen konnten, welche Fahrten sie machen wollten. Wir reden über tausende von Fahrten pro Tag, die es in dieser Branche gibt. Und das war total ineffizient. Und am Ende...
Es gab keine Börse dafür.
Es gab keine Börse. Jeder Auftraggeber hat mit diesen GmbHs, hat er mit diesen Fahreragenturen... Jahresverträge, eigene Preislisten, eigene Versicherungsbedingungen. Bedeutet auch, der Disponent auf Kundenseite musste bei jeder Fahrt entscheiden, das ist der Dienstleister, ist da am günstigsten, der passt hier am besten, der kann heute gerade gar nicht. Also ein wahnsinnig manueller Aufwand. Und dafür haben wir versucht, eine Lösung zu finden, um das Ganze zu orchestrieren.
Und dieser Markt hat jeden Tag tausende von Autobewegungen, die er so hergibt.
Ja.
Und es gab keinen klaren Marktführer, keine Börse dafür, kein System, keine Software, die sich diese Autohersteller bedient hätten, außer Dinge, die sie irgendwie selber gemacht haben.
Genau, es gab so ein paar rudimentäre Vergabeplattformen für einen einzelnen Auftraggeber, wo er seine Bestandsdienstleister vielleicht, was heißt angeschlossen, das war ein E-Mail-Verteiler. Das war das ungefähr das Fortschrittliche, was es da
Wahnsinn.
Gab. Und aus der Geschichte haben wir gesagt, warte mal, ein Marktplatz, das ist ja nun das, was am allerbesten funktioniert.
Ja.
Unten sind die Auftragnehmer, oben die Auftraggeber. Jeder stellt seine Aufträge dort ein und die Auftragnehmer können sich frei bedienen. Weil man weiß ja gar nicht, ob zum Beispiel der eine Dienstleister, der gar nicht für die Region vorgesehen ist, vielleicht durch Zufall einen Fahrer in der Region hat und diese Fahrt günstiger, schneller machen kann, warum muss man jeden Einzelnen abklopfen und die Arbeit beim Auftraggeber lassen, sondern es kann ja der Fahrer selber entscheiden oder der Fahrdienst, welche auf der Tour ihm reinpasst oder welche nicht, für welchen Preis.
Also es gab auch keine Standards im Sinne von, wir wissen, die Tour Berlin nach Hamburg hat 300 Kilometer, pro Kilometer 1 Euro, wir wissen immer, was die Fahrt kostet. Das wurde eigentlich jeden Tag gewürfelt, Benzinpreise spielen eine Rolle, Versicherungen, da gibt es 10.000 Parameter und wie du schon sagst, ja auch teilweise ungeplant, dann gibt es Fahrten, die müssen sofort stattfinden, es gibt Fahrten, die müssen erst in 2 Monaten oder in 2 Wochen stattfinden. Das genau. ist schon ein krasses Ad-Hoc-Geschäft, weil die Mehrheit der Fahrten muss in den nächsten 24, 48 Stunden stattfinden.
Also das ist vor allen Dingen bei dem Relocation zwischen den Stationen, das sind schnelle Fahrten. Dann gibt es natürlich geplante Fahrten, dass Autos geplant ausgesteuert werden aus der Flotte. Also gute Autovermieter machen, ich sag mal, nach 20.000 Kilometern werden die Autos wieder ausgesteuert. Aussteuern bedeutet, sie werden auf irgendeinen Sammelplatz. Hier in Deutschland gibt es riesengroße Ländereien. Ihr müsst euch Parkplätze vorstellen, die voll mit Autos stehen.
Wirklich?
Wo denn? Und da müssen, also Ketzin zum Beispiel ist ein...
Hier bei Berlin.
Bei Berlin. Ketzin ist ein Riesenplatz. Da kommen alte Autos hin, also alte, junge, gebrauchte. Ja. Werden dort gesammelt, dann verladen wieder auf LKWs und dann zum Remarketing wieder verkauft. Und irgendwie müssen die Autos ja dahin kommen.
Das seid ihr.
Das sind wir. Da vermitteln wir einen Fahrer.
Werbung.
Kennst du das? Der Monatsabschluss steht an und statt strategisch zu arbeiten, verliert sich dein Team zwischen Rechnungen, Excel-Listen, Freigaben und Rückfragen. Genau hier setzt Sage Intacct an. Die cloudbasierte Finanzmanagement-Lösung automatisiert zentrale Finanzprozesse und schafft Transparenz, Geschwindigkeit und Kontrolle in Echtzeit. Gerade im Rechnungseingang wird der Unterschied schnell sichtbar. Der Rechnungseingangsassistent liest eigene Rechnungen automatisch aus, gleicht sie direkt mit den Bestellungen ab, erstellt Buchungsentwürfe und lernt kontinuierlich dazu. Zusätzlich unterstützt der Ausreißerassistent dein Finance-Team dabei, ungewöhnliche Buchungen oder auffällige Muster frühzeitig zu erkennen. Potenzielle Fehler oder Risiken werden sichtbar, bevor sie Auswirkungen haben. Für alle Mittelstars-Hörerinnen und Hörer gibt es jetzt ein exklusives Angebot. 20% Rabatt auf die ersten 12 Monate der cloudbasierten Finanzmanagement-Lösung Sage Intacct inklusive Sage Copilot. Perfekt, um modernes Finanzmanagement und KI-Unterstützung direkt im Arbeitsalltag zu erleben. Probier es einfach aus unter sage.com/mittelstars. sage.com/mittelstars. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes und jetzt geht's zurück zum Podcast.
Werbung Ende.
Okay, also eine Finn, nehmen wir mal an, ne? Wahnsinniges Unternehmen. Verleiht Autos für 3, 6 oder 12 Monate.
Ja.
Nach den 3, 6 oder 12 Monaten hast du ja kein Autohaus, wo du das hinbringen könntest, sondern der Wagen steht bei dir vor der Haustür.
Genau.
Dann klingelt der freundliche Fahrer von OnLogist mit einer App in der Hand und sagt, hi, ich bin's, ich hole jetzt dein Auto ab. Nimmt das Ganze auf, Schäden, nicht Schäden, was auch immer, und bringt es von A nach B, wohin Finn auch immer sagt.
Richtig. Also das ist kein OnLogist-Fahrer, es sind alles Freelancer. Ja. Diese Freelancer sind frei auf dem Markt. Das bedeutet auch, sie können frei entscheiden, ob sie diesen Auftrag annehmen möchten und auch zu welchem Preis von Finn. Und am Ende, nimmt ein Auftragnehmer diese Fahrt von Finn an zu einem Gebot, der für beide Seiten attraktiv ist, fährt dann zu dem Endkunden von Finn, übernimmt das Auto, sagt, es hat alles gut geklappt, protokolliert. Und fährt das Auto meist zu einem Sammelplatz.
Ach,
und auf diesem Sammelplatz wird das Auto wieder hergerichtet, wird wieder frisch gemacht und wird vielleicht nochmal vermietet an den nächsten Kunden für 6 Monate. Und das wird auch wieder über einen Fahrer gemacht, der über die OnLogist-Plattform gefunden wird.
Dann habt ihr also Kunden benennen Problem, du gehst in die Recherche, sprichst mit allen, scribbelst quasi das Projekt runter und sagst, so müsste es eigentlich sein, es müsste eigentlich Marktplatz sein. Marktplatz wird gebaut von eurem coolen CTO.
Ja.
Dann hast du ja typischerweise ein Henne-Ei-Problem.
Richtig.
Was war bei euch, Henne, was war Ei quasi?
Also wir haben es ein bisschen anders gelöst, dadurch, dass wir uns einen Pilotauftraggeber auf Kundenseite, also einen Autovermieter genommen haben, der in einer Region gesagt hat, gut, da testen wir das. Wir bringen unsere bestehenden Dienstleister mit und lassen sie effizienter steuern über eure Systeme. Und wir konnten dadurch zeigen, wie viel besser dieser Automatismus ist als die manuelle Vergabe. Aktuell haben wir... Ja, Durchschnittswerte bei Kunden, dass wir um 80% administrativen Aufwand sparen und eine Kostenersparnis bei den Vergabepreisen um über 30%. Das ist schon mal, das waren die Erfolgs-KPIs. Und dementsprechend hatten wir dann Dienstleister registriert, sind zum nächsten Kunden gegangen, der natürlich auch mit den ähnlichen oder gleichen Dienstleistern plus noch weitere hatte, haben gesagt, bring deine Dienstleister auf den Marktplatz. Da haben wir schon welche von dem ersten Autovermieter. Die kannten sich und auf einmal wuchs der Marktplatz immer weiter.
Also hat der Autovermieter seine Dienstleister mitgebracht zum Schluss und ihr habt ja für alle optimiert. Jetzt denkst du ja, es ist ein sehr einseitiger Prozess. Du sagst erstmal 80% der Arbeitszeit haben wir optimiert, 30% des Preises, aber die habt ihr ja für beide Seiten optimiert. Das heißt, sonst würde es ein bisschen so aussehen, als wenn der Dienstleister quasi der große Verlierer ist. Am Ende des Tages gibt es nur Gewinner bei der Geschichte.
Es gibt nur Gewinner, dadurch, dass wir den Dienstleister ausstatten mit seinen ganzen Handwerkszeug, was er vorher nicht hatte. Ein Dienstleister hat auf einmal 100% Zugang zu den Fahrten. Mhm. Vorher hat er ja nur die Fahrt gesehen, wo er angerufen wurde, wusste aber gar nicht, was der ganze Kuchen ist. Auf einmal sieht er den ganzen Kuchen vom Auftraggeber und kann sich vielleicht mehr oder weniger nehmen, so wie er möchte. Dann hat er natürlich auch den gesamten Digitalisierungsvorteil. Er hat auf einmal eine Mobile-App, die er seinen Fahrern zur Verfügung stellen kann, mit denen er digital protokollieren kann. Alles, was ein Dienstleister ja alleine nicht hätte als technische Möglichkeit, kriegt er umsonst dazu.
Und eure Kunden, ich sag mal, ihr habt alle relevanten Autovermieter, das kann man ganz klar so sagen, ob es Sixt, AWS, Europcar, whatever, die sind alle bei euch.
Die sind alle bei uns, ja.
Autohäuser?
Autohäuser, große Autohausgruppen, dann die Autohaus, die Autoabos, Finders ist schon genannt. Dann sind wir auch in dem Bereich Werkstattketten, also ATU, Vergölzt, in dem Hol- und Bringdienst. Bedeutet, ein Auto wird für einen Geschäftskunden beim Büro abgeholt, wird zum Reifenwechsel oder Bremsen werden getauscht und wird wieder zurückgebracht.
Das macht ihr auch?
Das machen wir auch, sind natürlich kürzere Strecken.
Das heißt, Ergo-Versicherung, 400 Autos, alle müssen auf Winterreifen umgestellt werden. Dann stellt ihr Leute ab, die den ganzen Tag zwischen dem Büro zu ATU und Co. fahren, die Reifen wechseln, wieder zurückfahren. Genau. Also auch super hohe Service-Affinität bei euch.
Genau, also das Ganze läuft über ATU. ATU hat den Rahmenvertrag mit ihren Großkunden und bietet dadurch auch Hol- und Bringdienst an, aber muss nicht selber Fahrer bei sich haben, sondern kann auf unsere Schnittstelle zurückgreifen und überführt dann von uns über unsere Plattform die Fahrzeuge deren Endkunden.
Wahnsinn. Also das heißt von Tag 1 auch, ihr seid gewachsen.
Ja.
Das war gut. Das ist sehr profitabel. Also genau, ihr seid ja eine Plattform. Eine Plattform nimmt ja meistens irgendwelche Prozente von der Auftragssumme. Fahrer ist bei euch unten angemeldet, Six ist oben angemeldet, Six schreibt den Auftrag aus. Gibt es diverse Arten und Weisen, wie man Aufträge ausschreiben kann? Also
ja, also man muss sich ein bisschen vorstellen wie ein eBay-Modell.
Ja.
Bedeutet, der Auftraggeber stellt seinen Auftrag zu einem Referenzpreis, den er sich wünschen würde, ein und hat eine verschiedene Möglichkeiten, diesen Auftrag anzubieten. Das eine wäre eine Auktion, sagen, okay, ich sage 100 Euro würde ich gerne haben, aber mal gucken, ob es irgendeiner günstiger macht. Dann kann er natürlich auch sagen, ich brauche es ganz schnell, Sofortkauf, 100 Euro. Der Erste, der es jetzt nimmt für 100 Euro, der kriegt den Zuschlag. Wiederum kann der Dienstleister aber auch beim Preisvorschlag selber Preisvorschläge machen und sagen, du, diese Fahrt ist so unattraktiv, die geht irgendwo hin, wo ich nie wieder wegkomme, ich möchte 150 Euro haben. Auch das ist dem freigestellt.
Ah, okay. Also das heißt, du könntest Kosten optimieren, aber am Ende des Tages wollen die alle einen guten Service, wollen die Autos bewegt bekommen. Schnell. Genau. Das ist der Vorteil, ne?
Also Geschwindigkeit und Qualität. Also die Qualität ist bei uns ganz hoch geschrieben. Wir haben einen großen Wert, der dort vermittelt wird. Ein Auto wird von A nach B gefahren, einer fremden, nicht bekannten Person, dem Auftraggeber nicht bekannten Person übergeben. Diese Person ist natürlich uns bekannt, denn jeder Fahrer, der auf die Plattform kommt oder jeder Fahrdienst, muss sich registrieren, wird verifiziert, wird überprüft, dass das auch alles seine Ordnung hat, bis hin zum polizeilichen Führungszeugnis, wo natürlich nichts drinstehen darf. Und nur diese Fahrer können auch den Auftrag sehen oder annehmen.
Okay, darf ich bei euch Fahrer werden?
Wenn du selbstständig bist, einen Gewerbeschein hast, keinen Eintrag im polizeilichen Führungszeugnis, wovon ich ausgehe, dann geht das klar.
Was mit Versicherung? Wie wird sowas gelöst?
Die Versicherung, die bieten wir über unsere Plattform an. Natürlich muss jedes Fahrzeug, ist natürlich haftlich versichert über den Eigner.
Ja.
Aber es gibt eine Transport- oder eine Überführungsversicherung. Und die stellen wir zusammen mit einem Versicherungspartner, also der Ergo, über die Plattform.
Ach, Ergo ist euer Partner?
Die Ergo ist der Partner. Mit dem haben wir ein ganz innovatives Produkt entwickelt. Das bedeutet, jede Fahrt wird pro Auftrag versichert. Da gibt es eine Kilometerpreismatrix, bedeutet, je länger die Tour ist, desto teurer wird es, bis zum gewissen Deckelbetrag. Und auch nur diese Fahrt ist versichert, von Abholort A nach B. Und am Ende gibt es eine kleine Prämienrechnung, die wiederum der Fahrer dann an den Versicherer zahlt, automatisiert.
Tanken tut quasi der Fahrer, reicht die Tankfittung mit ein, das wird also alles nachgehalten.
Richtig.
Ihr seid der Abrechnungspartner. Das heißt, Fahrer sagt, ich fahre für 100 Euro. Dann stellt ihr quasi zum Beispiel AWIS die 100 Euro in Rechnung, dann gibt es noch eure Provision, dann gibt es noch die Versicherung, das ist das, was ihr dagegen chargt. Mhm. Aber so funktioniert das System, das heißt auch da wieder Effizienzgewinn, eine Sixt, eine AWIS, eine Finn und Co. kriegt einmal von euch im Monat eine große Rechnung, dafür übernehmt ihr den ganzen administrativen Aufwand.
Richtig, also wir stellen die Rechnung nicht, sondern der Fahrer stellt sie in seinem Namen.
Ja, okay.
Aber wir orchestrieren auch da wieder als Vermittler den Abrechenprozess, weil eine Sixt, die hat natürlich keine Lust, tausende von Rechnungen von tausenden von Fahrern zu bekommen. Dafür haben wir ein Factoring-Unternehmen als Partner angebunden und haben uns da auch eine Lösung ausgedacht, die einzigartig in der Form ist, dass ein Auftraggeber einen riesen Rechnungsbetrag auf ein Konto des Factoring-Unternehmens zahlt und wir wiederum uns darum kümmern, dass es auf die einzelnen Fahrer aufgepilzt wird und wiederum bei dieser Auszahlung auch schon unsere Gebühr am Fahrer und die Versicherungsgebühr abgezogen wird. Also, auch automatisiert.
Also das ist echt krass, ne? Ihr macht relativ viele Bewegungen, wie ich finde. Also 400.000 im Jahr ist echt Wahnsinn. Du hast mir vorhin gesagt, ihr habt da einen guten Techie drauf. Der hat jetzt auch zwei Kollegen. Ja. Also ihr seid da echt schmal aufgestellt dafür, dass ihr mehrere Länder bedient und so viele Parteien zusammenbringt. Also ich meine, auch 18.000 Fahrer zu handeln, die ja Führerscheine nachweisen müssen, die Schäden aufnehmen müssen. Du sagst, wir haben seit ein paar Jahren eine App, wo die Autos vorher abgefilmt werden und Co. Also ihr habt da schon... Das hört sich nach einem krassen Service-Level an. Und du hast ja auch gesagt, wir sind in unserer Positionierung. Da ist auch erstmal eine ganze Weile keine Nummer zwei, die etwas Ähnliches tut. Dieses Modell so in sich geschlossen, das machen eigentlich nur wir heute auf dem Niveau.
Richtig. Also dieses Thema, ein Marktplatz, wirklich transparent, offen für die Fahrdienste anzubieten, machen nur wir. Es gibt natürlich Speditionsunternehmen, es gibt große Logistikunternehmen, die mit eigenen Fahrern oder eigenen Sattelschleppern in dem Fall Autos hin und her fahren, aber es gibt keinen Marktplatz. Alle Marktteilnehmer sind eigentlich Kunden von uns. Mhm. Die können entweder als Dienstleister agieren oder als Auftraggeber. Und dadurch schaffen wir auch dieses skalierbare Modell, weil wir sind nicht gebunden an irgendwelche Limitationen, dass wir nur so und so viele Fahrer haben, die schon ausgelastet sind, sondern es ist ein automatisierter Prozess, der eine Abnahmequote immer im Blick behält. Bedeutet, wenn irgendwo die Vergabequote zu langsam nicht abnimmt, wird automatisch das Marketing hochgeschaltet. Dort werden neue Fahrer, Fahrdienste akquiriert in der Region, damit immer 100% Vergabe stattfindet. Und somit haben wir eigentlich kein Wachstumslimit. Wir sind eine digitale Plattform.
Ja. Was sind so die wirrsten Dinge, die dir in diesen 12 Jahren, ich meine, ihr bewegt ja immer noch Autos, da passieren ja bestimmt wahnsinnig krasse Dinge. Unfälle, Diebstähle, was sind so die Sachen, die dir im Kopf geblieben sind, wo du sagst, Katastrophe?
Also, natürlich funktioniert bei uns das immer perfekt.
Klar, klar.
Nein, also die Dienstleister sind alles professionelle Fahrer, es sind keine Privatpersonen, es sind Menschen, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen, bedeutet...
So wie Taxifahrer.
Wie Taxifahrer.
Boltfahrer, Uberfahrer.
Es sind manche, die machen das hauptberuflich, also die fahren als Freier jeden Tag. Es gibt manche, die machen das nur saisonal, wenn sie, Beispiel Messebauer, die dann im Winter Messe bauen, im Sommer haben sie andere Aufgaben und wollen gerne Auto fahren. Es gibt Studenten, die es als Zubrot machen, es gibt Senioren, die sagen, ich habe Zeit, will mir noch was zu verdienen und will was von der Welt sehen. Wie gesagt, wir sind europaweit. Man kann auch in schöne Länder mit uns fahren und kann sich Aufträge suchen von einem Autovermieter nach Italien.
Das ich kann mir eine Tour picken, Berlin nach Bologna.
Das gibt es auch, ja.
Geil.
Ja.
Und jetzt habt ihr einen Sprit.
Das ist ja das super. Wir nicht, der Auftraggeber zahlt das. Der Auftraggeber zahlt das, aber solche Touren gibt es. Sind natürlich die Speerspitze der schönen Touren. Viele Touren, wie gesagt, wir sind ein B2B-Portal. Wir machen Großflottenbewegung nach Ketzin. Ich glaube, der Urlaub in Ketzin auf dem Sammelplatz ist jetzt nicht so verlockend, aber, also nichts gegen Ketzin, aber die Italien-Touren gibt es auch. Es gab sogar einen Dienstleister, der ist mit dem Flugzeug immer hingeflogen und hat sich, ich glaube, aus Frankreich Fahrten genommen. Und es hat sich für ihn so gelohnt, weil er irgendwie einen günstigen Ryanair-Flug hatte, dass es trotzdem sinnvoll war, da runterzufahren.
Ja. Okay, was war die weiteste Tour, die im Kopf geblieben ist? Von wo nach wo?
Es war kurz vor der russischen Grenze. Kennst du von früher, selbes Alter, den Dirke Weltatlas?
Ja.
Den musste ich, glaube ich, noch rausholen und schauen, wo dieser Ort war. Es war ein kleiner Flughafen. Da muss ein Geschäftsmann das war ein großes Auto, dort hingefahren hat, Einwegmiete. Und das konnte natürlich nicht vermietet werden dort wieder. Und da musste einer rüber, um das wieder zurück nach Deutschland zu holen.
Da reden wir schon davon, dass ein Transport eher 1.000 Euro kostet.
Ja, das war schon eine größere Herausforderung für den Dienstleister. Aber ist auch weggegangen. War direkt ein paar Stunden später, war die Fahrt vergeben.
Okay, jetzt habt ihr alle Ausweisdaten und Co. Ihr kennt mich also absolut gläsern. Ihr wisst, dass ich keine Vorstrafen habe. Auto klauen, wie sieht es da so aus? Was sind die wildesten Sachen, die passiert sind?
Also Auto klauen ist noch nicht passiert. Es gab manchmal, dass ein Auto, ich sag mal, vergessen wurde zurückzugeben, ein bisschen länger benutzt wurde. Aber auch das fällt uns auf, dadurch, dass wir in unserer Mobile-App eine Telematikfunktion drin haben. Das heißt, sobald die Fahrt gestartet wird, sendet das Telefon den aktuellen Standort. Und wenn das dann nicht im Zeitraum X abgegeben wurde, in demselben Ort, wo dann auch die Geokoordinaten sind, des Zielortes, dann kommt ein Alert und das fällt auf. Also.
Ah, okay. Also die Fahrer lassen quasi eure App offen.
Ja.
Damit seht ihr Geschwindigkeiten und Co. Also es ist auch, du hast ja am Anfang gesagt, wir sind eigentlich das DHL für Autoüberführung. Da habe ich gesagt, DHL, so altbacken machen wir es nicht, das ist ja schon deutlich moderner. Es ist aber schon so, dass dieses geile Tracking, was ich von tollen Paketdienstleistern kenne, das könnt ihr schon nachbilden. Also wenn ich als Autohaus wissen will, wo ist denn jetzt mein Auto, logge ich mich bei euch ein und sehe, wie der Fahrer sich über die Autobahn bewegt.
Genau.
Das ist schon geil.
Ja, das ist, cool. Natürlich war eine große Herausforderung, dadurch, dass wir ja nicht Zugriff auf die Fahrer haben, sondern es ein freier Fahrerpool ist. Ja. Die einen haben ein iPhone, die anderen haben auch ein schönes Android.
Wie kriegst du das mit drei Entwicklern hin? Das geht doch gar nicht.
Ja, das funktioniert. Doch. Wir haben sehr, sehr gut. Wirklich, das sind ganz, ganz, ganz tolle Jungs. Und wir haben natürlich auch ein paar Jahre jetzt schon dabei. Und alles ist selber in-house entwickelt, alles ist nativ. Wir haben uns für manche Sachen mal Konzepte dazugenommen. Wir haben uns manchmal Frontend UI, haben wir uns Freelancer dazugenommen. Aber das Kernteam sind die drei.
Jetzt möchte ich unbedingt am Freitag mit einem richtig schönen Auto, mit so einer S-Klasse oder einem 7er BMW, von Berlin nach München fahren und hätte ganz gerne, dass ihr mir den Sprit bezahlt. Kann ich mich dafür anmelden? Weil das würde ja wahrscheinlich jeder machen.
Das würde jeder machen. Nee, genau auf die Zielgruppe von Dienstleistern schauen wir nicht. Hm. Wir sind ein Portal für Leute, die Geld verdienen wollen und nicht Spaß. Deswegen zeigen wir auch keinem der Fahrdienste das genaue Modell vorher an. Wir wissen es nicht. Wir wissen, es ist ein PKW oder das andere ist ein Transporter. Aber das genaue Modell würde ja bedeuten, dass Leute die, ich sag mal, unattraktiven, kleineren, unbequemen Autos ungern überführen und sich dann irgendwie auf die S-Klassen spezialisieren und dann auch vielleicht ein bisschen Missbrauch mit solchen schnellen Autos passiert. Genau das wollen wir nicht fördern. Es ist neutral, genauso wie man bei einem Autovermieter vorher weiß, ja, es ist ungefähr die Golfklasse, ein bisschen abgespeckter, man weiß, es ist ein PKW, aber man weiß nicht genau, welches Auto.
Okay. Also es gibt schon so Mechanismen, auch in der Bewertung von Dienstleistern oder auch, dass du, ich meine, bei 18.000 Fahrern würdest ja schon auch irgendwie, wonach suchst du den Fahrer aus? Du kannst nach Preis aussuchen, na klar. Du könntest aber in der Theorie auch nach Bewertung aussuchen und sowas. Das geht schon.
Also der Auftraggeber, es gibt zwei unterschiedliche Anforderungsprofile. Es gibt natürlich Autovermieter, die sagen, ein altes Auto muss auf einen Sammelplatz. Da ist zum Beispiel kein Endkundenkontakt. Das kann eher der günstigste machen, weil da passiert nicht viel. Alle haben natürlich die gute Qualität, dass das Auto heil ankommt, weil das ja über uns sichergestellt ist. Aber da muss er vielleicht nicht gerade mit einem Kunden gut interagieren. Dann gibt es andere Kunden, wie zum Beispiel eine Finn, bei denen wird ein Auto an den Endkunden ausgeliefert. Das ist der Moment der Glückseligkeit.
Ja.
Der einzige Kontakt ist dieser Moment von der Marke Finn in dem Beispiel zum Endkunden ist, wo der Schlüssel übergeben wird.
Weil es kein Autohaus, kein Verkäufer, kein Blumenstrauß, keine Flasche Champagner gibt. Das heißt, du abonnierst online bei Finn.
Genau.
Und dann wäre schon schön, wenn zumindest der einzige Kundenkontakt einigermaßen gepflegt aussieht und sagt, hier ist Ihr Auto, ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß damit, Feierabend.
Und machen wir. Und das ist genau, worauf die Plattform achtet, dass sich ein Kunde, der diese Anforderungen hat, diese Qualität auch geboten bekommt. Und wir haben in diesen 18.000 einen großen Fahrerstamm, der also perfekte Übergabe macht. Wir merken es manchmal an den Bewertungen wiederum, die unsere Kunden bekommen von ihren Endkunden. Tolle Übergabe, pünktlich gewesen, hat alles perfekt geklappt. Und das ist natürlich ein indirektes Lob, was sehr viel Spaß macht.
Okay, jetzt scheint ihr ja so Systemlösungen zu haben und es scheint ein eingespieltes eine Plattform zu sein, die auch irgendwie funktioniert. Jedes Mal, wenn ich quasi bei einem Autoleasing oder in der Theorie bei einem Autokauf das Thema lese, Überführung zu Ihnen nach Hause, 399 Euro, dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass ihr das seid, zum Schluss der Dienstleister, der das organisiert.
Das wird der Dienstleister über unsere Plattform sein. Der wird es wahrscheinlich nicht für den Preis machen. Da wird der jeweilige Vermittler sich natürlich noch eine Marge draufpacken, was auch in Ordnung ist. Aber ja, wir sind im Hintergrund. Wir orchestrieren diese Fahrerüberführung, die Fahrzeuge eigentlich wie so ein stiller Wichtel im Hintergrund, wo man es gar nicht so mitbekommt. Das ist eine riesige Nische, die man gar nicht so drauf hat. Da muss ich sagen,
auf keinen
als ich diese Idee entdeckt habe damals, war es auch wie so, okay, das habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, wie viele Tausende von Autos eigentlich aus welchen Gründen auch immer hin und her gefahren werden müssen, ohne dass da eigentlich ein wirklicher Nutzer drin ist.
Ihr habt euch ein Alltagsproblem rausgegriffen, was für den B2C-Kunden für mich überhaupt nicht da ist. Also ich hatte einfach 15 15 Jahre lang den süßen Opa, der meine Autos für 200 Euro Festpreis oder so gegen Rechnung quasi für mich überführt hat, der war irgendwann weg. Ich kann mich erinnern, mal einen Transportauftrag über eine Plattform vergeben zu haben, also Couch muss von A nach B oder sowas, aber das Thema war mir jetzt gar nicht zugegen. Wir hatten ja im Podcast hier den Kollegen Kroschke.
Ja, Philipp.
Den Philipp, genau, der die Zulassungen ja macht. Und auch die sind ja in dem Bereich irgendwie so ein bisschen tätig. Und ich glaube, die haben ja das Zulassungsding auch über Überführung erweitert. Also da seid ihr eben auch typischerweise, ihr arbeitet zusammen.
Ja, wir arbeiten zusammen. Also sind sowohl unternehmerisch befreundet, weil die Nähe Ahrensburg, Hamburg, wir kennen uns schon lange.
Dann ganz liebe Grüße.
Ja, liebe Grüße. Und wir, arbeiten im Bereich Überführung zusammen. Natürlich, wenn eine Fahrzeugzulassung bei einem Autohaus ist oder ähnliche Anforderungen, kann natürlich Kroschke auch den Dienst einer Fahrzeugüberführung mit anbieten und greift wiederum auf unsere Technologie im Hintergrund zurück, um dieses Fahrzeug dann zu überführen für deren Endkunden, ein Autohaus oder was auch immer der Bedarf ist.
So, jetzt lass mal kurz überlegen. Also ihr wachst, ihr macht neue europäische Länder. Ich unterstelle euch mal, dass die europäischen Länder, da wachst ihr mit euren Kunden hin, weil wenn ich mir überlege, wo hole ich mir auf Mallorca das Auto ab, dann sind das schon Pi mal Daumen die Dienstleister, über die wir hier so reden. Die merken also, es funktioniert in Deutschland gut. Dann wachsen die auch gerne mit euch nach Italien, Spanien und Co. Das sind teilweise andere Gesellschaften, aber in Summe ist es ja ein proven System.
Das hilft natürlich total, dass wir den ersten Schritt in Deutschland, dass wir da so einen guten Track Record hatten. Mhm. Konnten wir mit diesen, ja, den Kennzahlen, diesen Erfahrungen, den Empfehlungen, dass natürlich der deutsche Head of Operations dann sagt, okay, in Spanien hat gut geklappt, guckt ihr die mal an, das hilft natürlich als Door-Opener.
Okay, dann könntet ihr quasi auch in das Privatkundensegment reinwachsen. Also ihr könntet jetzt in Zukunft auch meine Autos direkt anbieten über eine Börse, also Autoüberführung, was auch immer. Ich gebe ein, brauche Auto von München nach Berlin, ihr spuckt mir sofort einen Preis aus, vergebt es über eure Plattform. Ja. Das wäre möglich. Da sehen wir aber schon, wenn eine Privatperson an die andere Privatperson ein Auto verkauft, dann gibt es ja oft auch Stress und Zankereien. Da willst du dich ja eigentlich nicht so richtig zwischenschieben.
Nein, also es wäre so ein bisschen so, wenn wir bei deinem Beispiel DHL, auch wenn es alt klingt, der Postbote, der kann nichts dafür, wenn der Ton schon nicht so gut ist. Mhm. Nein, wir haben Satellitenlösung. Bedeutet, wir haben OnLogist als Marketplace. Das ist der Kern der gesamten Unternehmung.
Ja.
Und haben weitere Firmen darum gegründet in Deutschland, Spanien und Frankreich aktuell, die als Agenturgeschäft funktionieren. Das heißt, diese Firmen kümmern sich darum, wenn ein Kunde nicht an den Marktplatz direkt angeschlossen sein möchte oder kann, weil er zum Beispiel eine Leasingbank, die muss mit einem festen Vertragspartner arbeiten, die kann nicht über einen Marktplatz aus regulatorischen Gründen. Dafür haben wir diese Agentur und diese Agentur nimmt den Auftrag an. Das ist die OnLogist Transport Service, nennen wir es. Die OnLogist Transport Service stellt das Ganze auf den OnLogist Marketplace. Das heißt, das sind unsere zwei Produktbereiche.
Also das ist eine hochprofessionelle Lösung. Die ist von so einem Autohaus, einem kleineren, mittelgroßen, nicht so einfach zu bedienen. Und dann ist es so ein bisschen wie Selby, was ich von Kleinanzeigen.de kenne. Ich habe zu Hause 48 Hemden, die will ich alle selber nicht verkaufen, schicke die an einen zentralen Punkt.
Genau.
Die machen die Fotos, den Text, die Aufbereitung, stellen es auf Kleinanzeigen.de ein, kriegen dafür XYZ. Aber es ist schon auch wieder sehr hoher Service-Gedanke, den ihr da habt.
Da ist Abstimmung, Terminabstimmung mit dem Endkunden. Also die übernehmen wirklich alles. Das ist das Full-Service-Produkt. Und der Marketplace ist das Herzstück. Da kann der Kunde natürlich viel effizienter und direkt am Fahrer agieren. Aber er muss natürlich auch die Manpower haben, dass er ein Dispo-Team hat. Und wir sind dort integriert in die wirklichen Systeme der Autovermieter. Wir sind direkt an Schnittstellen dran. Mhm. Das lohnt sich nicht für ein kleines Autohaus, was vielleicht irgendwie 10 Fahrten im Monat macht, ist das Kanonen auf Spatzen.
Okay.
Und dafür haben wir die OnLogist Transport Service. Dort kann der Kunde seinen Auftrag, er kann sie per E-Mail hinschicken, er kann anrufen, er hat all diese Möglichkeiten.
Wie so ein Agent.
Wie ein Agent. Ich brauche jetzt irgendwie ein Auto überführt, bitte kümmert euch darum. Und die wiederum nehmen den Auftrag an, im eigenen Namen, drehen sich um und stellen diesen Auftrag wieder bei OnLogist Marketplace ein, kümmern sich darum, einen Fahrer zu finden, kümmern sich darum, dass es alles pünktlich ist und rechnen wiederum mit dem Endkunden ab.
Also eigentlich könnte man sagen, du warst immer unternehmerisch zu begeistern. Immer, wenn du irgendwas gemacht hast, hast du es versucht, besonders ordentlich zu machen. Auch die Agentur war ja erfolgreich am Ende des Tages. Du sagst, ich sehe Probleme und das ist auch Unternehmertum. Es gibt für irgendwas ein Problem und ich kann es lösen. Und da habe ich Bock drauf und so wächst ja eigentlich auch konsequent in den letzten 12 Jahren weiter. Und das wäre dann ja auch fast die dritte Wachstumsstrategie. Es gibt ja Dienstleistungen drumherum. Also dadurch, dass ihr so viele Autobewegungen habt, seht ihr ja auch, es gibt einen Platz in Ketzin. Auf diesem Platz in Ketzin werden Autos gereinigt, Autos werden zugelassen, Autos werden für wir kaufen dein Auto aufbereitet, was auch immer. Aber es gibt irgendwo, gibt es scheinbar einen Bedarf an Sammelplätzen. Und der muss befriedigt werden. Also guckt ihr euch auch solche Geschäftsmodelle an und sagt, wir können ein Land mehr machen, aber in der Theorie könnten wir auch einen Sammelplatz machen. Möglich ist das schon.
Möglich ist das schon. Also wir wollen auch entlang der logistischen Wertschöpfungskette weitere Bereiche abdecken. So wie wir es jetzt schon gemacht haben mit dem OnLogis Transport Service als Agentur, ist ein Bereich. Dann dieses Jahr oder ehrlich gesagt gerade jetzt gestartet ist auch OnLogis Carrier. Also wir gehen jetzt auch in den Truck-Bereich rein. Truck-Bereich heißt fremde Achse im Fachbereich.
Ja.
Autos, Achterzüge werden auf einen Sattelschlepper geladen und werden durch die Republik gefahren. Und auch diese Carrier vermitteln wir jetzt. Wir haben Stand jetzt schon 150 Carrier.
Also auch nicht eure Autos?
Auch nicht unsere Autos, nein. Das ist auch das gleiche Modell wie mit den Fahrern. Ja. Sind freie, das andere sind ja große Unternehmen mit Sattelschleppern in verschiedenster Größenordnung.
Aus ganz Europa?
Aus ganz Europa.
Also da kann auch der ungarische, der polnische, der tschechische, der finnländische LKW-Fahrer sich anmelden?
Also Litauen, wir haben sehr viel Carrier aus Litauen. Wir haben aus allen europäischen Ländern haben wir Carrier. Und diese Carrier sind natürlich so wichtig, dass wir Autos, die nicht zugelassen sind, die noch kein Kennzeichen, die auch keine Kilometer drauf bekommen sollen, auch transportieren können.
Ah.
Weil entlang dieser Logistik-Wertschöpfungskette ein Auto wird angeliefert in Bremerhaven mit einem Schiff. Danach wird es verteilt mit dem LKW oder vielleicht sogar mit der Bahn auf einen großen Platz. Von dort kommt dann wieder der Fahrer, der das dann vielleicht in die Innenstadt bringt.
Ja.
So, das heißt, haben mit den Fahrern angefangen. Nach den Fahrern machen wir jetzt den LKW. Gut, Schiff und Zug, das schauen wir mal, ob wir das noch machen. Aber das wären schon Bereiche. Und natürlich ist der Sammelplatz dazwischen, den du gerade erwähnt hast, ist ein super attraktiver Bereich, ein Auto dort erstmal zwischenzulagern, das vielleicht auch in unserer Wertschöpfungskette zu haben.
Ja.
Das Refurbishment in einem Bereich von Auto-Abo, das Auto das nach 6 Monaten
vorstellen.
Ist ja nicht alt und wird verkauft, sondern das wird vielleicht einmal wieder aufbereitet und muss wieder zu einem neuen Kunden gebracht werden. Das heißt, dann hätten wir sowohl das Holen und Bringen als auch vielleicht das Aufbereiten. Das sind alles Visionen für die nächsten 10 Jahre.
Also ich kann mir eine Sache vorstellen, die relativ bescheiden gewesen sein muss. Corona muss für euch richtig Mist gewesen sein, weil ja diese ganze Convenience, über die wir hier reden, die setzt ja voraus, dass Leute reisen, sich bewegen, Autos sich bewegen. Corona war schon ziemlich hart, oder?
Also Corona war Fluch und Segen zugleich.
Ja.
Was du sagst, ist total richtig. Auf einmal stand alles still, bei uns stand alles still. Wenn kein Auto vermietet wird, braucht es auch nicht irgendwo hingefahren werden. Wenn es nicht hingefahren werden muss, braucht es auch keinen Fahrer. Und wenn kein Fahrer fährt, kriegen wir auch keine Provision.
Mhm.
Klar, auf einmal, das hat uns, da sind wir fast hops gegangen. Das war wirklich eine knappe Sache.
Das ist alles euer Unternehmen, kein Venture Capital, kein Geld da drin. Ne?
Nein,
das ist euer Unternehmen.
Das ist unser Unternehmen.
Und das war einmal kurz vor knapp.
Ja, das war Corona, stand still. Gott sei Dank haben wir natürlich unternehmerisch gewirtschaftet und haben uns so aufgestellt, dass wir frühzeitig agieren können, nicht am Limit sind und haben es geschafft. Was aber auch das Tolle war, denn Corona, seitdem wachsen wir ohne Ende. Alle Bemühungen der Jahre davor, die immer auf fruchtbaren Boden, also alle Kunden fanden das super, aber wir reden mit Großkonzernen. Die brauchen mal gerne 1-2 Jahre, bis so ein Sales Cycle durch ist. Die brauchen, sagen auch, oh, der Ansprechpartner hat gerade gewechselt und da muss man den nächsten backern. Also das ist jetzt nicht schnell Online-Shop und Pulli-Conversion, sondern das ist lang am Ball bleiben. Und als Corona waren die natürlich auch alle im Lockdown und auf einmal A, hatten sie Zeit, sich glaube ich dann doch mit unserem Geschäftsmodell zu beschäftigen, B, sind die klassischen Wege einfach abgeschmiert. Das, was immer früher funktioniert hatte, war nicht mehr da. Wer war da? 24/7 OnLogist, weil wir sind digital, wir waren verfügbar und nach dem Lockdown ging das ganze Geschäft langsam wieder los und haben natürlich alle gesagt, warte mal, sowas darf uns nicht wieder passieren, wir müssen auf so eine neue, sichere Lösung wie OnLogist setzen und daraufhin haben wir uns eigentlich jedes Jahr verdoppelt.
Jedes Jahr nach Corona verdoppelt? Mhm. Ich habe so Fabelzahlen von vorhin im Kopf, das letzte Jahr 25% gewachsen sei. Das ist ja Wahnsinn.
Das
ist nach 12 Jahren starkes Wachstum.
Ja.
Krass. Also das ist wirklich, dafür, dass es alles in eurer Hand ist, dass ihr das alles aus dem eigenen Saft heraus ja auch baut, ist das natürlich wahnsinnig attraktiv. Und man muss aber eben auch sagen, nach Corona, zumindest in meinem Gefühl, also wenn wir über Autofahren reden, meine Großeltern, die haben sich irgendwann nach der Wende einen gebrauchten Mercedes gekauft, das hat im Osten noch richtig Wert, hat man sich gefreut, ja. Und dann haben die den 30 Jahre lang gefahren und gepflegt. Das Auto hat, glaube ich, danach mein Cousin übernommen oder mein Onkel.
Ja.
Die waren aber heiß drauf, weil das dann natürlich auch ein schönes Auto und Oldtimer war. so ist das ja heute nicht mehr.
Verändert sich komplett.
Genau, was habt ihr für Bewegungen im Automarkt gesehen? Wo gehen wir denn da hin?
Also der große Trend ist nicht besitzen, sondern benutzen, dass man wirklich nur das Auto als Mittel zum Zweck und nicht mehr als Investition. Also ich glaube, die junge Generation wird natürlich noch weniger interessiert sein an Autos. Keiner hat da Lust dran zu schrauben und das ist ein Baby. Es gibt immer weniger Autohäuser, dass jetzt wirklich wie im Fall deines Großvaters man zu einem Mercedes-Händler geht, sich beraten lässt, einmal Probe fährt, nochmal mit seiner Ehefrau hingeht, nochmal Probe fährt, dann noch einen Kaffee trinkt. Also das funktioniert ja alles nicht mehr. Das heißt, auch die Autohäuser nehmen ab, neue Marken kommen in den Markt. Die bauen ja nicht so ein Händlernetzwerk wieder auf. Da gibt es eine coole Website, die Autos haben Standardpakete, da kann man vielleicht die Farbe noch aussuchen und die Sportvariante oder die Luxusvariante. Und am Ende wird das Auto direkt vor die Tür geliefert. Also die chinesischen Marken setzen sehr stark auf Direktvertrieb. Die haben vielleicht noch ein Showroom in Großstädten, da kann man sich das einmal angucken. Und ansonsten bestellt man das online, dann kommt es, wie gesagt, mit dem Schiff an und am Ende muss es wiederum vor die Haustür geliefert werden.
Also wollte ich gerade sagen, wir gucken uns mal so eine BYD an.
Mhm.
Kommt aus China.
Ja.
Schickt einen riesen Kahn los mit Tausenden von Autos drauf. Wird irgendwo in Bremerhaven oder wo auch immer ausgeladen oder Duisburg oder in welchem Hafen auch immer das ankommt. Dann gibt es hier in Deutschland ja auch diesen Übergabeprozess nicht mehr. Das heißt, auch so etwas orchestriert ihr. Ist BYD ein Kunde von euch?
BYD ist noch kein Kunde. Wir haben Teile der Fahrten gemacht. Aber
okay, alles klar. So, dann bringt ihr wirklich das Auto wie bestellt. Und du sagst ja, da gibt es ja nicht 100.000 Sachen zur Auswahl und zum Endkonfigurieren. Es gibt Sport, nicht Sport und so weiter. So schön, ja, kommt ein schönes Auto an. Dann bringt ihr es zum Kunden, Prozess abgeschlossen. Wahnsinn.
Das ist das sehr Attraktive, vor allen Dingen auch diese genannten Marken oder chinesischen Großhändler, die fragen nach einer Logistiklösung für Europa an. Und es gibt nur ein Unternehmen, was es schaffen kann, dass man sagt, okay, wir bieten euch die Logistiklösung für Europa an. Ja, natürlich.
Das kann kein anderer aktuell.
Das kann keiner.
Also
es gibt natürlich große in jeweiligen Ländern, aber der Franzose kann jetzt nicht unbedingt ein Angebot für Deutschland machen.
Und also wenn BYD sagt, wir wollen 1 Million Autos in Europa platzieren und zwar in jedem Land 8%, whatever. Ja. Das könnt heute das so nur ihr. Das könntet ihr, da seid ihr da, da habt ihr Bock drauf.
Da haben wir Bock drauf. Und da sehen wir auch die Reise, dass die Reise hingeht. Und was zu deiner Frage nochmal, besitzen versus mieten, die Auto-Abo-Modelle oder Leasing-Modelle, selbst das, ob es nun 3, 6 Monate oder das klassische 2-Jahres-Modell ist, dir gehört das Auto nicht, du benutzt es nur. Du willst den Service haben, du willst, dass das Auto auch vielleicht zwischendrin abgeholt wird und zur Wartung gebracht wird, du möchtest es wieder zurückgeben können, du bist nicht mehr so involviert. Und das zeigen alle Studien, dass eben dieses Besitzen abnimmt, aber das heißt nicht, dass die Mobilität dort weniger wird oder die Autos, sondern sie werden nur anders benutzt und dafür brauchst du mehr Logistik.
Okay, das heißt aber auch, hast du ja selber schon angesprochen, so ein bisschen Autohäuser verschwinden, auch gerade mit Marken, die aus dem Ausland hier reindringen und sagen, wir müssen jetzt nicht erstmal 500 Autohäuser anmieten und 1000 Leute einstellen, um hier die Runden zu bespaßen. Ja. Das ist ja halt nicht mehr. Zum Schluss konfigurierst du den Tesla auf dem iPhone mehr oder weniger. Du kannst ja sogar danach noch Funktionen freischalten und alles. Da geht es noch um Auslieferungscase. Dafür seid ihr quasi da. Das wollt ihr so viel wie möglich wollt ihr da gerne abdecken, weil ihr es könnt. Was ist denn der schwarze Schwan? Also was ist denn das Schlimmste, was euch passieren könnte, was eure Dienstleistung so ein bisschen obsolet machen würde?
Also ich werde natürlich oft gefragt, was macht ihr denn, wenn die Autos alle selber fahren?
Also das autonomes Fahren.
Autonomes Fahren. Und meine Antwort ist dazu, dass es A, glaube ich, noch vor allen Dingen in Europa sehr lange dauern wird. Nicht, dass die Autos selber fahren, aber dass ein Auto alleine fahren darf, ohne dass jemand drin sitzt. Vor allen Dingen im Ballungszentrum. Das bedeutet, idealerweise vermitteln wir weiterhin dann, wenn es soweit ist, Fahrer, die sich zumindest ins Auto reinsetzen und dann dabei Däumchen drehen oder was lesen, bis sie an einen Punkt ankommen. Die müssen ja auch die Übergabe machen, die müssen ja auch den Check machen. Also du brauchst ja eigentlich immer eine Person dann, die diese Aufgaben übernimmt. Wenn du ein Auto ausgeliefert bekommst, muss das ja auch dann vor Ort übergeben werden von einem Menschen. Selbst wenn das auch nicht mehr der Fall ist, haben wir diese Entwicklung der gesamten Wertschöpfungskette eben im Auge, dass wir die Logistik als integriertes System orchestrieren. Also auch ein selbstfahrendes Auto muss irgendwann über eine API angesteuert werden. Jetzt fahr los zum Endkunden.
Ja.
Also auch diese gesamte technische Backbone für diese Logistik sein. Wann ist das Auto im Hafen angekommen? Wann muss es auf dem LKW, weil es soll doch nicht autonom fahren, sondern auf einen autonomen LKW geladen werden? Und wann ist es beim Endkunden? Also
ihr könntet quasi auch, es kommen 10.000 Autos per Schiff am Hafen an. Diese 10.000 Autos müssen an 10.000 verschiedene Endkunden man übergibt euch eine CSV-Liste und ihr sorgt dafür, dass das richtige Auto beim richtigen Endkunden landet. Auch das würde die Software zum Schluss können, wenn das noch die Aufgabe ist.
Klar, ich hoffe, dass wir keine CSV-Liste mehr bekommen, aber ansonsten gebe ich dir recht.
Genau. Okay. Ja, krass. Wirklich Wahnsinn. Habt ihr sonst auf dem Weg, neben Corona, was ja schlimm genug war, aber irgendwelche krassen Fuck-ups gehabt, wo du sagst, das hat uns weitergebracht, aber das war ganz schön haarig und das muss ich jetzt nicht zwangsläufig wiederholen?
Also haarig, ich würde vor allen Dingen, was heißt Enttäuschung, klingt so theatralisch, aber natürlich, wenn man anfängt, was ich gesagt, vor Corona die Zeit, da sind wir junges Unternehmen, haben eine gute Idee, reden mit Großkonzernen, mühsam versucht man sich da durch die Tür zu kommen, schafft es auch zum Termin. Und da gab es dann schon auch Momente, wo dann Leute sich das eher alles schlau angehört haben, gesagt haben, wir bauen uns da sowas mal selber. Das ist schon öfter passiert. Dann gab es auch ein anderes großes Unternehmen, die uns in eine Kooperation gedrängt haben. Wir mussten es damals, weil wir noch klein waren, annehmen. Und am Ende war diese Kooperation ein reines Aushorchen, die dann versucht haben, ein Konkurrenzprodukt, das gleiche nochmal zu starten, 1:1 kopiert. Konnten wir Gott sei Dank verhindern, gibt es auch nicht mehr. Aber
gab es aber einige Versuche, unabhängig vom Partner, ne, euch zu kopieren?
Ja, es gab einige Versuche, aber eben es sind immer nur Kopien und nicht selber machen. Das ist ein simples und ein total schwieriges Business. Das muss wirklich funktionieren, weil da hat man nicht mehrere Versuche. Ein Autovermieter, wenn der einem Kunden, einem Businesskunden verspricht, dein Auto ist am Flughafen, wenn du landest und das Ding ist nicht da, dann ist das, der verliert den Kunden, der geht dann zum anderen Autovermieter danach. Und das heißt, wir müssen 100% funktionieren, die Autos müssen pünktlich da sein, heil da ankommen, all diese Prozesse müssen stimmen, deswegen, ja, die Kopien haben nicht geklappt, aber das war natürlich so in der Entwicklung eher diese menschliche Enttäuschung, dass man sich den Mund fusselig redet, dort an so einem Konferenztisch sitzt und wirklich alles preisgibt, was man so kann und die sagen, ja, nee, klar, finde ich toll und man im Nachhinein raushört, während man da damals gesessen hat, hatten die schon mit der Kopie angefangen. Ja, ja. So, das ist so, bisschen fies, aber ist lange her und wir stehen jetzt da, wo wir sind.
Ist lange her und ihr scheint ja auch in der aktuellen Positionierung, man kommt ja nicht um euch drum herum. Also es gibt ja auch, das ist ja schon ganz schön, auch die Großen dieser Branche können ja schlecht von euch irgendwo anders hinwechseln, weil alles andere definitiv eine Verschlechterung in einem Prozess wäre.
Ja.
Und ihr ja auch durch die App, die Telematikdaten, durch die Aufnahme des Autos, gibt irgendwelche Schäden da und so. Das ist ja ein grundsätzlicher, so hoher Servicegrad, dass der nicht einfach mal so nachzubauen ist. Also man erwartet ja für das Geld, was man gibt, eine Dienstleistung, die habt ihr ganz klar definiert und die ist relativ weit oben angesiedelt.
Weil das ist ein Standard. Also genau, wenn man jetzt Standard anfängt, gesetzt mit den verschiedensten Dienstleistern wieder früher zu arbeiten, also Spediteuren, der eine hat so ein Protokoll, der andere das andere, der eine rechnet so ab, der nächste so. Auf einmal hat man den ganzen manuellen Aufwand wieder. Und für die hohen Volumina, die wir dort für manche Kunden bewegen, das kann kein kleine GmbH mit 50 Fahrern machen. Das bedeutet, er würde sich nur verschlechtern und aktuell, er kriegt durch diese Marktplatz-Synergien auch den besten Preis. Wir mischen uns nicht in die Preisfindung ein, der Auftraggeber und der Dienstleister. Wir sorgen dafür, dass genug Abnehmer da sind. Durch diese Abnehmer gibt es natürlich einen Wettbewerb und am Ende gewinnt der beste Preis im Verhältnis zur Qualität und das findest du natürlich nirgendwo anders.
Jetzt führt ihr das zu zweit und auch der CTO ist quasi mitbeteiligt an einer Tochterunternehmen. Ihr seid knapp 50 Leute, ne?
Ja, so 45 Leute sind wir jetzt. Ja.
Sitzt in Hamburg?
Ja, Hamburg und natürlich in Teams vor Ort, Frankreich und Spanien.
Okay, also soweit ist es schon aufgegliedert. Habt ihr euch, also externes Kapital habt ihr euch nicht dazu geholt? Hat euch bei diesem Wachstum irgendjemand Externes unterstützt? Weil ich sag mal, ihr seid ja nicht geboren als Unternehmer und wir internationalisieren das mal nach Europa. Das ist ja schon ein dickes Brett, was ihr da bohrt.
Also wir hatten die Stadt Hamburg ganz am Anfang als Förderer und haben, also nicht ganz am Anfang, nach 2 Jahren gab es bestimmte Förderprogramme dort von der IFH Hamburg. Das war auf jeden Fall toll. Die haben uns sehr, sehr unterstützt. Und ansonsten haben wir das wirklich aus eigenem Cash, haben immer mit der Softwareagentur, ich sag mal, Geld dazu verdient und das wiederum in die eigene Firma gesteckt. Und das, was du sagst, Mentoren oder Leute, die uns dabei unterstützt haben, wir haben natürlich viele Freunde und Sparringspartner, mit denen wir geredet haben, aber jetzt nicht einen Mentor. Wir sagen auch immer unseren Mitarbeitern, Jungs, nehmt es euch nicht übel, wir sind auch learning by doing. Das haben wir noch nicht vorher gemacht, wir müssen es mal ausprobieren, wir machen es so gut, wie wir können und sind aber auch auf unser Team angewiesen. Also unser Team, wir haben Mitarbeiter, die sind seit Stunde null dabei. Mhm. Wir haben Zwei, die haben mittlerweile geheiratet, die haben mittlerweile Kinder bekommen, die sind seit über 10 Jahren bei uns. Und das ist ein unglaubliches Vertrauen, was wir da in der Firma kreiert haben, was ich auch als größten Erfolg der Firma eigentlich sehe, dass wir so ein solides, stabiles Kernteam haben. Und das ist eigentlich unsere Mentorenrolle, dass wir uns gegenseitig irgendwie auch in die Augen schauen und sagen, macht das Sinn, wollen wir so rein? Und wir auch sehr uns auf unser Team verlassen können und sagen, Jungs, lass uns doch lieber den Markt nicht machen, lass uns doch so. Also wir sind eine größere Runde, die jetzt von Fachleuten intern.
Also ihr probiert gerne, er hat gesagt, der CTO geht manchmal auch abends mit einem Problem raus, kommt morgens mit einer Lösung zurück. Ja. Das ist schon so, dass ihr alle immer noch daran denkt, was kann man hier machen, was kann man da machen. Der hat immer noch einen Wachstumsmodus.
Total.
Und entscheidet natürlich dadurch, dass ihr die Eigentümer seid, auch komplett autark. Ihr müsst euch ja nach keinem richten.
Richtig. Das ist, also wir müssen natürlich nach Markt richten, wir müssen uns nach den vielen Zahlen richten, aber ja, Moritz und ich können sehr unkonventionell entscheiden. Und das ist auch eines der großen Wünsche, die ich hatte vom Unternehmertum. Also im Gegensatz zum Konzern, wo manche Entscheidungen einfach nicht getroffen werden konnten, gar nicht mal, weil sie nicht sinnvoll oder sinnvoll waren, sondern das geht jetzt politisch nicht. Oder das ist erst dann auf der Agenda. Und wir können uns da frei entfalten. Muss sagen, je größer wir werben, desto fängt es an, sich langsam einzuschränken. Weil natürlich, vor allen Dingen Sebastian und ich, wir hatten da manchmal tolle Ideen, wie gesagt, Sebastian hat was programmiert nachts und dann haben wir es einfach am nächsten Tag live gestellt und haben gesagt, mal gucken, was passiert. Und da hat es mal hier und da ein bisschen geknarzt und auf einmal war es so, oh, das ist ja ein tolles Feature. Wenn wir das jetzt machen, dann haben wir so viele Leute und so viele Fahrten, dass also dieser Cowboy-Entwickler-Style, der funktioniert nicht mehr ganz so doll, aber trotzdem sind wir immer noch nicht davon, dass wir irgendwelche Release-Cycles von, okay, nächstes Jahr machen wir ein großes Update. Das würde mir auch keinen Spaß bringen. Wir sind auch in so einer Wachstumsphase, das ist auch eher mein Metier, wo es mir Spaß bringt.
Seid ihr in irgendwelchen Verbänden organisiert? Machst du so EO, YPO, irgendwas, wo du sagst?
Also Moritz ist bei EO.
Okay.
Der erzählt mir davon natürlich anonym sehr viel und sagt, das ist ganz toll, was er dort lernt. Der Verband ist super.
Mhm.
Ich selber, war im Hafenclub in Hamburg. Das hat eigentlich mit uns gar nichts zu tun. Ich hatte auch gedacht, warum bin ich dort? War aber eine schöne Erfahrung.
Mhm.
Und ansonsten sind wir in keinerlei Verbänden. Wir versuchen wahrscheinlich jetzt bei der Fremdenachse, bei den Sattelschleppern, da muss man, das ist noch ein sehr altes Business, dass man dort vielleicht in manche Verbände nochmal reinschnuppern muss, aber eigentlich ist das auch nicht so, wo ich mich so wahnsinnig wohlfühle.
Dieses Achsen, also fremde Achsenthema, dieses Fernfahrerthema, ne? Da enabelt ihr schon europäische Unternehmen an dem deutschen Markt oder auch an dem westeuropäischen Markt, den ihr so erschließt, teilzunehmen.
Ja.
Das ist also auch wirklich, da reden wir sofort über Mehrsprachigkeit, da reden wir über, ihr cuttet viele Mittelmänner und Vermittlungen auch raus. Ihr seid für die zum Schluss der Zugang zu Aufträgen hier.
Genau, wir wollen, dass diese Speditionsunternehmen wirklich selbstständig am Markt teilnehmen können, ohne dass sie über irgendeinen Broker, Vermittler noch nur bedacht werden, sondern dass sie wirklich sehen, okay, das ist das 100% Potenzial des Marktes, da kann ich mir die Fahrt nehmen, ich kann Spotmarkt, ich kann Zuladung.
Ich hätte gesagt, es geht ja um Auslastung, also zum Schluss seid ihr ja wie so ein Shitflix, ne?
Genau.
Also am Ende des Tages, die können ja bei euch optimieren, die wissen quasi, dass sie eine Tour haben von Lettland nach Berlin, dann könnt ihr Berlin nach Hannover noch reinkippen, also am Ende des Tages, wenn du das mal alles optimiert bekommst und die KI noch darüber schmeißt, auch das kann ja ein Thema sein, wo ihr quasi ja Touren zusammenstellen könnt.
Genau,
also heute picken sich Leute Touren, aber eigentlich wisst ihr ja viel, viel mehr. Und eigentlich könntet ihr ja sagen, du bist Unternehmer und musst deinen festangestellten Fahrer auslasten. Das ist übrigens die aktuell optimale Tour.
Genau, wir machen das jetzt schon, dass wir Vorschläge machen. Wir sagen, schau mal her, diese Tour, die könnte dazu passen. Das Thema KI ist natürlich der nächste Schritt. Wir haben viele, viele Elemente mittlerweile schon mit KI optimiert. Zum Beispiel Tankbelegprüfung. Ein Tankbeleg wird ausgelesen, ob dieser Tankbeleg auch wirklich auf der Route war. War die Tankstelle da? War das Datum richtig? War der Betrag? War das überhaupt ein Diesel oder war das eigentlich ein Benziner? Kann das überhaupt passen? All solche Geschichten. Das sind so die simplen KI-Themen. Aber natürlich so eine Routenzusammenstellung. Aktuell ist noch so, dass viele Dienstleister natürlich auch noch Auftraggeber vielleicht lokal außerhalb der Plattform haben und sich dann über diese beiden Modelle was zusammenstellen. Und auch da haben wir eine Lösung. Wir wollen für die Dienstleister auch möglichst viel IT zur Verfügung stellen, dass sie ein eigenes Dispo-Tool bekommen sie jetzt im Sommer. Da können sie Aufträge von Logis, aber auch externe Aufträge reinnehmen und daraus sich eine perfekte Routenbildung, KI gesteuert, zusammenstellen lassen.
Hast du sowas wie einen unternehmerischen Lifehack? so Regeln, nach denen du arbeitest, die du dir angewöhnt hast, wo du sagst, das ist ein Motto auch, nach dem wir hier agieren und damit habe ich gute Erfahrungen gehabt, kann ich jedem nur ans Herz legen?
Also vielleicht etwas simpel. Ich habe eigentlich zwei Mantras. Das eine ist, wer Macht hat Recht. Das hat ehrlich gesagt ein Freund aus dem Haftung mir damals gesagt.
Das
klingt etwas hart, aber es ist wirklich, es gibt nichts Schlimmeres für mich oder auch für Moritz und mich im Unternehmen, Leute, die warten, bis ihnen gesagt wird, was sie zu tun haben, sondern man kann gerne fragen, erklär mir das, wie funktioniert das, aber auch mach, leg los, tu was, weil selbst wenn du einen Fehler machst, gut, wenn du jetzt fünfmal hintereinander genau den gleichen Fehler machst, dann müssen wir mal reden, aber wenn du sagst, mach lieber einen Fehler, das ist viel günstiger, als nichts zu machen und zu warten und zu sitzen und wir gehen davon aus, dass was passiert. Das heißt, wer Macht hat Recht und dann kann sich auch kein anderer beschweren, wenn derjenige jetzt was gemacht hat und so, ja gut, der ist zumindest vorgeprescht, hat eine Initiative ergriffen, deswegen hat er auch recht. So,
finde ich gut.
Das ist das eine. Und das andere ist better done than perfect. Ich glaube, das ist glaube ich auch von meinem Naturell her, ich bin immer so ein bisschen der MacGyver-Typ, also erstmal überhaupt mit einem Minimalprodukt, das irgendwie mit Duct Tape und einer Zahnspange und Kaugummi noch zusammenkleben und lass mal probieren und danach das dann unterfüttern, als Ewigkeiten zu planen und gar nicht in die Gänge zu kommen. Und diese 80-20-Regel, überhaupt erstmal das Baby auf die Straße zu bekommen, danach diese schmerzhaften 5%, die machen wir dann auch noch, aber nicht so lange warten, bis alles fertig ist, sonst kommt man nie in die Gänge. Also better done than perfect, würde ich sagen, ist auch sehr wichtig.
Ja, so seid ihr auch gut gewachsen, ne?
Muss man
auch fairerweise sagen. Das hat ja ganz gut geklappt.
Ja.
Okay, ich habe noch so ein paar kleine Fragen am Ende. Mal sehen, wie schnell ich kleine Antworten daraus bekomme oder schnelle Antworten.
Ja,
fangen wir mit einfachen Sachen an. Remote oder im Office?
Im Office, ganz klar. Also wir waren nie ein Freund von Remote. Das war, würde ich auch sagen, die Garantie, dass wir Corona so gut überlebt haben, weil wir ein eingespieltes Team sind, waren und man kriegt nicht diese Verbindung an einem Team hin, wenn man zu Hause ist. Wir hatten vorher ganz simpel, es gab jeden Mittwoch gab es Teamlunch. Und diesem Teamlunch, als wir noch unter 10 Leute waren, war es nämlich deutlich einfacher, musste immer einer für alle anderen kochen, auch wir Geschäftsführer haben gekocht. Und das hat auch eine solche Verbindung gebracht zusammen und das, glaube ich, das kriegt man nicht über Teams-Calls hin.
Ja.
Haben wir natürlich auch Homeoffice-Regelungen, aber ungerne gar nicht die Arbeit nicht zu Hause, sondern eher seid hier und viele, die nutzen die Homeoffice-Regelung eigentlich auch gar nicht, weil sie sagen, es macht zu viel Spaß, im Büro gemeinsam zu sein.
Ja, würde ich unterstreichen. Ich glaube, Bonding ist auch in einer Zeit, wo es wirtschaftlich ein bisschen schwierig wird, ist es wahnsinnig wichtig, so eine Heimat zu haben, auch so eine berufliche Heimat und die stellst du nicht im Teams-Call her.
Ich glaube auch, der Trend mit den Großkonzernen geht ja auch entgegen, die tun sich sehr schwer, aber Gott sei Dank sind wir kein Großkonzern und können es uns dann doch auch ein bisschen witzig im Büro machen, dass man da eine gute Zeit hat mit vielen Freunden.
Oh, die Frage ist gemein, mal sehen. Sixt oder Finn?
Das sind ja komplett andere Kundengruppen, dementsprechend kann man die gar nicht miteinander vergleichen.
Perfekt, eine sehr gute Antwort. So, ich denke mir so, ihr müsst ja auf vielen Daten sitzen, also ihr habt ja Fahrer und Fahrerinnen und da würde mich natürlich interessieren, wer mehr Unfälle baut, Mann oder Frau, wer ist der bessere Fahrer?
Auch da würde ich mich natürlich zu keiner Aussage hinreißen lassen. Wir wissen natürlich genau, was passiert, aber das kann man auf jeden Fall nicht an, vor allem nicht an Geschlechtern festmachen, aber auch nicht an Gruppen. Es gibt Senioren, die super fahren, es gibt ganz junge Leute. Wir haben natürlich eine Mindestanforderung vom Alter her, das sind natürlich die absoluten Fahranfänger.
Wie hoch ist
das? Mittlerweile haben wir es auf 26 bei Kunden und so und so viele Jahre Führerschein, ich glaube, wir haben 4 Jahre Führerschein, also das ist schon wichtig, um eben genau dieses Risiko zu minimieren.
Investments in Deutschland oder im Ausland?
Was meinst du mit Investments?
Wo ihr Geld, was ihr mit der Firma verdient, anlegen würdet. Also würdet ihr es weiterhin in die eigene Firma stecken, auch eher in den Standort Deutschland oder würdet ihr es international investieren?
Nein, wir sind eine deutsche Firma. Wir würden die Plattform wird betrieben aus Deutschland und wir würden es weiter in unsere eigene Firma investieren. Wenn wir jetzt natürlich in dieser langen Vision auch mit Plätzen und Flächen, die müssen im Ausland sein, dann würden wir natürlich gerne auch im Ausland was investieren. Aber ansonsten ist Onlogis hier, Onlogis in Hamburg.
Also deutsches Unternehmen, deutscher Mittelstand.
Genau.
Das findet ihr auch geil und wollt ihr so weitermachen. Noch eine Frage zum Schluss. Ich habe das große Glück, dass hier viele Unternehmer sitzen, Unternehmerinnen. Und da sage ich immer, wenn es etwas geben würde, was du dir von der deutschen Politik wünschst. Weil Fakt ist ja, aktuell sind da viele Dinge, wo man merkt, das ist gar nicht so einfach. Da müssen wir ein bisschen gucken, dass wir wieder ein bisschen Gas geben und vielleicht auch Dinge verändern. Gibt es so einen Wunsch, den du adressieren könntest an die deutsche Politik?
Also ich glaube, das ist der Wunsch, den alle immer äußern, dass wir einfach den bürokratischen Aufwand, ich würde es auch wirklich, mehr Gründerkultur können wir nur schaffen, wenn die Auflagen runtergehen. Wenn wir davon ausgehen, dass manche Kleinunternehmen irgendwie einen Business Angel mit 50.000 Euro bekommen, ehrlich gesagt sind die 50.000 Euro schon mal weg, wenn man überhaupt die Grundlagen von allen möglichen Datenschutz und rechtlichen Themen abgeklopft hat. Ich habe einmal einen Spruch gehört, das letzte große Abenteuer in Deutschland ist, Geschäftsführer einer GmbH zu sein, weil man eigentlich immer mit irgendwie einem Bein im Knast steht. Ob man nun irgendwie die Schreibtischhöhe nicht ergonomisch ist oder der Kaffeekocher das hat. Also man kann das eigentlich nur falsch machen. Und ich glaube, wenn dieses ein bisschen gelockerter wäre oder einfach sinnvoller, haben wir auch mehr Gründer und haben ein bisschen einen einfachen Wachstum für den Mittelstand.
Ja, das wäre sehr wünschenswert, weil Deutschland als Gründerstandort ja wahnsinnig relevant ist, weil wir auch den tollsten Mittelstand, ich glaube sogar der Welt haben.
Ja.
Aber aktuell bröckelt es da halt ein bisschen. Wir müssen auch wieder Leute irgendwie motivieren. Du hast ja recht, es sollte ja ein Ziel sein, Geschäftsführer, Eigentümer seines eigenen Unternehmens zu sein. Das sollte nicht abschreckend sein.
Genau.
Und das ist aktuell so ein bisschen, verlieren die Leute ja auch die Lust, Unternehmen zu übernehmen. Generationswechsel finden nicht mehr statt. Unternehmensnachfolge findet oft leider nicht mehr statt. Und ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen dran arbeiten, dass es so ist. Geil. Also ich muss sagen, Wahnsinn, was ihr da aufgebaut habt in 12 Jahren. Also Europas Marktführer in einem Thema, was den meisten Leuten, glaube ich, gar nicht zugegen ist. Jedem ist irgendwie klar, dass es das geben muss. Also wahnsinnig gut exekutiert. Ich finde, ihr macht das wahnsinnig hands-on auch. Ja. Löst einfach weiter in die Probleme eurer Kunden. Wer weiß, ob ihr irgendwann der globale Marktführer dafür seid. Ich glaube, die Software gibt es ja generell her. Also vielen, vielen Dank für die Offenheit hier.
Sehr gerne.
Und ich hoffe, dass wir uns nochmal wiedersehen. Und ich werde auf jeden Fall mal schauen, was ihr so macht.
Sehr gerne. Garantiert.
Dankeschön.
Klasse, danke dir.
Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, dann kommentieren, liken und auch followen. Vergesst nicht, Mittwoch ist und bleibt Mittelstars-Tag. Ich wünsche euch eine wahnsinnig erfolgreiche Woche und sage bis bald.